Hallo Leute, Chris hier. Michael und ich haben gestern spontan, weil wir jetzt eh zusammen saßen, eine kleine Diskussion aufgenommen, in der es um die Lage des Franchise Star Trek und auch anderer Franchises im Allgemeinen geht. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich habe doch diese zwei Essays, die ich vor Jahren mal geschrieben habe. Und da habe ich jetzt zwar keine Zeit, die euch einzusprechen, aber ich habe die mal eben durch eine KI gejagt. Er ist nicht perfekt, aber man versteht, glaube ich, was ich damit sagen will. Und die stelle ich euch mal voran, damit ihr auch den Kontext der weiteren Diskussion zwischen Michael und mir versteht. Denn ab und an beziehe ich mich mal da drauf. Und von daher habt ihr es auch mal so gehört. Also, viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal.
Ein Kommentar zum Markenkern von Star Trek. Ist das noch Trek oder kann das weg? Achtung, Triggerwarnung. In unserem letzten Star Trek Podcast über Star Trek Picard ging es laut her. Während mein Mitpodcaster, ganz wie einst Antonio Salieri, die Mittelmäßigkeit bejubelt, hadere ich mit dem, was eigentlich möglich wäre, aber nicht eingelöst wird. Hier spiegeln sich unterschiedliche Phasen der Trauer unter Nerds wider. Doch woher kommt diese Enttäuschung? Warum ist es für viele so schwierig, mit The New Trek warm zu werden? Dies ist mein Versuch einer Analyse. Star Trek hatte immer etwas latent Geekiges, ja. Es galt lange als Synonym für Klischee-Nerdtum. Damals, als Nerdsein noch alles andere als cool war. Warum? Weil es sich meistens auf clevere Ideen statt auf laute Action konzentrierte. Der Mainstream, mich eingeschlossen, schaute eher Star Wars oder Fast and the Furious, während Connoisseure und feinsinnigere Nerds Star Trek bevorzugten. Ich glaube, daher rührt, dass viele bekannte WissenschaftlerInnen angeben, Star Trek habe sie zu ihrem Beruf inspiriert. Zwar ist diese Zielgruppe einerseits treu, aber sie ist eben auch begrenzt. Und genau auf sie scheint New Trek heutzutage kaum Wert zu legen. Es inspiriert niemanden mehr, zu gar nichts. Also ein bisschen weniger Bum-Bum, ein bisschen mehr Denken. Auf der Kinoleinwand war Star Trek schon immer etwas massentauglicher, actionlastiger und zugänglicher, weil die Marke weltweit bekannt war. Jeder Kinogänger kannte Kirk und Spock. Das reicht für 2 Stunden Unterhaltung, selbst wenn man kaum Vorwissen hat. Auch bei TNG kannte man zumindest Picard oder Data, aber mit Voyager und Deep Space Nine wurde das Ganze wieder nerdiger. Nach Enterprise war Star Trek dann de facto erst einmal tot. 2009 erlebte es ein Comeback im Kino, weil man erneut auf Kirk und Spock setzte. Die kannte jeder von früher. Das Ganze wurde visuell aufgepeppt und in bester Abrams-Manier so bildgewaltig und rasant präsentiert, dass man als Zuschauer kaum dazu kam, etwas zu hinterfragen, was auch bei mir wirkte. Die neue Zeitlinie haben viele Durchschnittsbesucherinnen gar nicht wirklich bemerkt. Und wir Trekkies waren einfach froh, dass es überhaupt wieder Trek gab. Doch schon mit Film 2 und 3 bröckelte der Erfolg. Fans kritisierten die Kahn-Handlung, Nicht-Fans waren verwirrt und wandten sich ab. Der Anfang vom Ende? Irgendwann in dieser Phase setzte eine Entwicklung ein, die wir heute im Streaming beobachten. Man versucht, mit den Methoden des Kinos die breite Masse anzusprechen, während man schamlos Ideen bei allem abkupfert, was je im Sci-Fi-Sektor Erfolg hatte, von Blade Runner über Alien und The Expanse bis Dune. Es wirkt, als würden die MacherInnen sämtliche Versatzstücke wahllos vermischen, ohne zu prüfen, ob sie zum Markenkern von Star Trek passen. Echte eigene Ideen? Fehlanzeige. Um das anhand eines Vergleichs zu veranschaulichen, man stelle sich vor, Porsche baut plötzlich Kleinwagen für 9.999 Euro. Klar, das könnte kurzfristig Geld bringen, aber es würde den eigentlichen Markenkern untergraben. Die alte Stammkundschaft wäre genervt. Und wer normalerweise Kleinwagen fährt, würde vielleicht andere Anbieter bevorzugen. Damit wäre die Marke Porsche langfristig beschädigt und neue KundInnen kämen kaum dazu. Genau das passiert gerade mit Star Trek. Man checkt, was angeblich gut läuft. Gewalt, Sex, Action. Hakt diese Punkte brav ab und präsentiert zum Locken der alten Trekkies irgendwelche bekannten Gesichter und Kanonelemente. Seht, wir haben euer Retro, also beschwert euch nicht weiter. Ob das Gezeigte überhaupt noch zum Star Trek Markenkern passt, spielt dabei anscheinend keine Rolle. Erschütternd finde ich die kognitive Dissonanz oder den Backfire-Effekt, der sich bei vielen Fans des New Trek zeigt. Sobald man sachliche Argumente bringt, reagieren sie fast wie jemand mit Aluhut, der jegliche Kritik ignoriert. Ein Beispiel. Wenn man über 2001 Odyssee im Weltraum sagt, er sei ein Meilenstein der Science Fiction, dann lässt sich das objektiv begründen. Drehbuch, Regie, Effekte, Soundtrack und Schnitt setzten neue Maßstäbe. Man muss, auch wenn der Film persönlich nicht gefällt, anerkennen, dass hier Großes geleistet wurde. Genauso darf einem Discovery oder Picard subjektiv durchaus gefallen, obwohl sie nachweislich handwerklich schwach sind. Man kann es als Guilty Pleasure genießen oder sagen, mir ist egal, ob's gut gemacht ist. Ich finde es unterhaltsam. Aber so zu tun, als seien diese Serien auch objektiv herausragend, ist eine Beleidigung für wirklich hochwertige Produktionen. Ich selbst liebe Trash und schaue gern Formate wie The Walking Dead, Dschungelcamp oder früher Schwiegertochter gesucht. Aber diese Sendungen verbergen nicht, was sie sind. Sie wollen unterhalten und das machen sie perfekt. New Trek, außer Lower Decks, versagt hingegen in Sachen Drehbuch, Kreativität und Substanz nahezu vollständig. Laut, grell und teilweise unappetitlich sein, kombiniert mit geklautem Material, ist kein Qualitätsmerkmal. Das kann man objektiv festmachen, was wir auch im Podcast immer wieder versuchen zu erläutern. Konfrontiert man Leute mit diesen Argumenten, kommen selten schlüssige Gegenreden. Meist hört man eines oder mehrere der Scheinargumente wie: erstens, typisch alte Fans, ihr meckert immer nur. Zweitens, früher war auch viel Mist dabei. Drittens, du bist doch bloß frauenfeindlich, oh, homophob, rassistisch, wenn du Michael Burnham kritisierst. Viertens, freu dich lieber, dass Star Trek überhaupt zurück ist, du Hater. Auf der Habenseite wird dann oft mit: das sieht doch fantastisch aus. Die Musik ist super und die Schauspieler sind toll, argumentiert. Außerdem heißt es, bei Star Trek sei die erste Staffel eben immer schwach. Aber spätestens mit dem billigen Setdesign in Star Trek Picard hat sich das fantastische Aussehen relativiert. Und wenn man mich fragt, kann jemand spontan die Melodie aus Disco oder Picard pfeifen? Nein? Eben. Tolle Schauspieler sind bei den heutigen Budgets eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und in Picard retten zudem vor allem die Gastauftritte die Szenen. Auch das Argument, Star Trek brauchte doch schon immer Anlauf, überzeugt nicht, wenn andere Serien vom Start weg begeistern. Game of Thrones, Westworld, Haus des Geldes, Better Call Saul, Dark, Stranger Things, The Expanse und so weiter. Besonders The Mandalorian zeigt, wie man eine Fanbasis trotz gemischter Vorgeschichte versöhnt. Starke Frauenfiguren. Aber wie? Klar, es gibt noch immer zu wenige Heldinnen und diverse Charaktere. Janeway und Kira haben damals sicher mehr für den Feminismus getan als Burnham, Number One und Raffi zusammen. Das Problem ist nicht, dass Frauen oder queere Figuren im Mittelpunkt stehen. Es sind schlecht geschriebene, unglaubwürdige Figuren, die nerven, egal welchen Geschlechts. Aber was weiß ich schon als alter, weißer Cis-Dude? Wie dem auch sei, die Kurzman-Apostel bringen auch gerne das Argument, dass früher doch auch nicht alles Gold war. Auch ein Strohmann-Argument, denn eigentlich behauptet niemand ernsthaft das Gegenteil. Aber wenn früher eine Folge mies war, gab es immerhin nächste Woche eine echte Chance auf Besserung. Heute reiht sich eine schwache Episode an die nächste. Und wer Kritik äußert, gilt zu schnell als Hater. Manche tun fast so, als wäre der Wunsch nach solider Handlung und eigenständigen Ideen eine Art Majestätsbeleidigung. Dabei ist Star Trek nicht unantastbar. Roddenberry, Berman und Bear waren es nie. Warum also sollte Kurtzman sakrosankt sein? Nach drei krassen Enttäuschungen ist das Vertrauen halt nahezu verspielt. Eine gute Staffel könnte zwar alles ändern, aber so weit sind wir noch nicht. Wo bleibt die Hoffnung? Viele Trekkies klammern sich verzweifelt an einzelne Lichtblicke, übersehen dabei aber das große Ganze. Da fühlt man sich manchmal wie bei einem Fußballspiel, das 0-7 ausgeht. Doch der Trainer jammert über das letzte Tor, das angeblich abseits gewesen sei. So als würde das am Ausgang der Partie etwas ändern. Die Gefahr für das Franchise liegt auf der Hand. Altfans sind zunehmend frustriert, weil sie sich immer mehr vom Kern dessen entfernen, was Star Trek mal war. Neufans werden kaum bzw. nicht dauerhaft gewonnen, wenn die gezeigte Action und Gewalt in anderen Serien ohnehin besser funktioniert und das Trek-Image trotzdem weiterhin nerdig bleibt. Was bleibt also übrig? Noch mehr Gewalt, noch mehr Effekthascherei, vielleicht bald sogar explizite Sexszenen. In den USA ist man da bei Trek aktuell noch zurückhaltend. Aber die Verzweiflung könnte groß genug werden, dass auch das ausprobiert wird. Ob es sich auszahlt, ist fraglich. Fakt ist, Star Trek wird in puncto Popularität von vielen anderen Formaten längst überholt. Wenn der harte Kern an Fans erstmal vergrault ist und nichts nachwächst, geht das Franchise erneut unter. Die Spaltung im Fandom ist offensichtlich. Da kann nicht alles eitel Sonnenschein sein, oder? Wir Nerds sind zwar leidensfähig, siehe The Mandalorian, das nach einigen Stolperern dennoch weitgehend versöhnt. Aber wenn Star Trek nicht bald wieder zu seinen Wurzeln findet, schrumpft der Kreis der Getreuen. Und das wäre unglaublich schade für eine derart schöne, utopische Vision. Beinahe 4 Jahre nach meinem ersten Kommentar zur New Trek, hier nachzulesen, nutze ich das Ende von Star Trek Discovery als Anlass, mich mal wieder schriftlich an euch, liebe Trekkies, zu wenden. In diesem Jahr jährt sich außerdem zum 41. Mal die Veröffentlichung von Star Trek II, Der Zorn des Khan, was ich zum Anlass nehmen möchte, den Film mit neuem Trek zu vergleichen. Dabei will ich kritisch untersuchen, warum Star Trek II in manchen Punkten glänzt, während New Trek, also alles, was ab dem 90er Star Trek-Film von J.J. Abrams erschienen ist, in denselben Bereichen schwächelt. Keine Sorge. Ich möchte nicht nörgeln oder hasserfüllt klingen, sondern aufzeigen, was die aktuellen Trekmacher von dem Film lernen könnten, um mehr Trek und weniger bloßen Content zu produzieren. Vorab eine Klarstellung. Anhand des Titels könnten manche erwarten, dass dies einer dieser üblichen Kommentare wird, in denen sich ein verbitterter, Mittelalter, cis-hetero, weißer Mann über zu viel Woke Haltung, zu viele Frauen und zu wenig weiße Männer in neuem Trek beschwert. Aber genau das wird es nicht sein. Versprochen. Erstens bin ich gerade 47 geworden und fühle mich weder verbittert, noch bin ich hier, um die neuen Star Trek Serien oder Filme zu verurteilen, schon gar nicht aus jenen Gründen. Star Trek war schon immer progressiv. Wer glaubt, erst jetzt bemerkt zu haben, dass es sozialbewusst und liberal ist, sollte sich vielleicht erneut das alte Trek ansehen. Denn er oder sie hat offenbar wichtige Elemente übersehen. Dazu gehören übrigens auch viele der Verantwortlichen, die hinter den aktuellen Produktionen stehen. Ursprünglich mochte ich die neuen Star Trek Produktionen, die für diesen Essay alles umfassen, was ab dem Star Trek Film von 2009 entstand. Der Zorn des Khan gilt für viele Fans, auch für mich, als einer der besten Beiträge der ganzen Reihe. Deshalb ist es spannend, ihn direkt mit New Trek zu vergleichen und zu betrachten, warum er in Bereichen überzeugt, in denen New Trek versagt oder zumindest schwächelt. Als Beispiel, oft wird neuem Trek vorgeworfen, ständig rückwärts statt vorwärts zu blicken, statt boldly go und sich in unerforschte Gebiete vorzuwagen, belebt es immer wieder alte Lieblingsfiguren und erzählt fast nur Vorgeschichten, Prequels oder bindet sich eng an den etablierten Kanon. Man könnte sagen, New Trek suhlt sich gern in bekannten Referenzen. Aber eigentlich war der Zorn des Khan in gewisser Weise auch eine Fortsetzung zur TOS-Episode Space Seed. Das Problem ist also nicht, dass alte Elemente aufgegriffen werden, sondern wie und zu welchem Zweck sie genutzt werden. Alte Elemente als reiner Fanservice? In New Trek wirken viele Anspielungen wie reiner Fanservice, der auf Nostalgie setzt, statt auf echte Substanz. Ein gutes Beispiel ist die beinahe obsessive Beschäftigung mit Spock. Egal, ob in den Kelvin-Filmen, in Discovery oder Strange New Worlds, ständig wird Spock hervorgekramt oder mit anderen klassischen Elementen kombiniert, um Fans ein vertrautes Gefühl zu geben. Das muss nicht schlecht sein, kann aber leicht faul und anbiedernd wirken, weil man lieber Bewährtes recycelt, anstatt kreative Risiken einzugehen. Genau hier sticht der Zorn des Khan positiv hervor. Er greift zwar mit Khan einen Charakter aus der Originalserie auf, begnügt sich aber weitgehend damit, den minimal nötigen Hintergrund zu liefern. Der Film setzt nicht auf Rückblenden, Easter Eggs und augenzwinkernde Verweise, sondern erzählt eine eigenständige Geschichte, in der Khan einfach Kirks alter Feind ist. Was zwischen ihnen in Space Seed geschah, wird kaum erwähnt. Uns wird klar, Khan will Rache. Mehr müssen wir nicht wissen. Die Handlung blickt nicht pausenlos zurück, sondern konzentriert sich aufs Hier und Jetzt. Das ist ein entscheidender Unterschied. Der Zorn des Khan nutzt den Kanon als Gerüst, um eine neue Geschichte zu erzählen, anstatt sich von ihm fesseln zu lassen. Nicholas Meyer und Harve Bennett, die kreativen Köpfe dahinter, behandelten Star Trek als das, was es ist. Eine fiktive Vorlage, keine unantastbare Schrift. Sie wollten in erster Linie eine spannende, glaubwürdige Geschichte liefern. Traumata als prägende Elemente gab es in Star Trek natürlich schon immer. Aber gerade in New Trek erscheinen sie manchmal übermäßig. Eine der deutlichsten Stellen ist vielleicht Staffel 2 von Star Trek Picard, in der Picards Kindheitstraumata plötzlich als Kern seiner Identität dargestellt werden. Das Problem ist nicht, dass man Figuren eine traumatische Vergangenheit gibt, sondern wie stark man sie damit definiert. Gerade bei Picard wirkt es so, als ob dieses Trauma eine nachträgliche Erklärung für alles ist, was er später tat. Das kann schnell unglaubwürdig oder aufgesetzt wirken, wenn es nicht organisch eingebettet ist. In Star Trek 2 hingegen geht es nicht um Kirks plötzlich offenbartes Kindheitstrauma. Er wird vielmehr von vergangenen Entscheidungen eingeholt, die wir als Zuschauer theoretisch selbst miterlebt haben oder zumindest kennen. Khan symbolisiert Kirks Überheblichkeit. Kirk hatte ihn auf Seti Alpha Famph ausgesetzt und danach nie wieder kontrolliert, was aus ihm wurde. David Marcus, Kirks Sohn, verkörpert wiederum einen alternativen Lebensweg, den Kirk nie eingeschlagen hat. Das sorgt für eine Midlife-Crisis, ohne dass Kirk durch eine ewig gehegte psychische Wunde gepeinigt wird. Er hat stattdessen die Konsequenzen früherer Versäumnisse zu tragen. Dadurch wird seine Geschichte glaubwürdig. Kirk hat Khan und David schlicht verdrängt und muss nun erkennen, dass man sich selbst im All nicht vor der eigenen Vergangenheit verstecken kann. Das heißt nicht, dass in New Trek alles falsch läuft. Es geht eher darum, wann und wie man traumatische Erlebnisse einsetzt und wie sehr sie eine Figur definieren. Viele Star Trek-Charaktere hatten dramatische Hintergründe. Worf wurde als Kind weise. Tasha Yar wuchs unter furchtbaren Bedingungen auf. Siskos Frau wurde von den Borg getötet und so weiter. Ein Hintergrund kann tiefe Bedeutung haben, aber er sollte nicht als nachträgliches Allheilmittel dienen, das jede Charaktereigenschaft erklärt. In der Zorn des Khan lastet Kirks Geschichte nicht wie ein tonnenschweres Trauma auf ihm, das all sein Handeln bestimmt. Stattdessen wird im Film deutlich, wie seine unbedachte Vergangenheit nun reale, gefährliche Folgen hat. Dieser Unterschied zur Behandlung von Picard in Staffel 2 seiner eigenen Serie ist immens. Das große Problem der aktuellen Live-Action-Serien sehe ich außerdem im oft katastrophalen Pacing über eine ganze Staffel hinweg. Hier kann man von einem zweistündigen Film wie Der Zorn des Khan wenig lernen, außer dass man aus einer zweistündigen Story keine zehnstündige Serie machen sollte. Was man aber sehr wohl lernen kann, ist die Fokussierung auf das Hier und Jetzt. Erzähl neue Geschichten und lass Kanon und Referenzen nur Hilfsmittel sein, anstatt sie ständig in den Vordergrund zu stellen. Die Figuren sollten Protagonisten ihrer eigenen Abenteuer sein, nicht bloß Reiseführer durch den etablierten Kanon. Und wenn es Verweise auf die Vergangenheit gibt, sollten sie organisch wirken, nicht wie ein peinlicher Griff nach Fanapplaus. Ausgerechnet einer der unterschätzten Kelvin-Filme, Star Trek Beyond, folgt diesen Prinzipien am stärksten. Er erzählt eine eigene Geschichte, anstatt nur alte Folgen und Ideen neu aufzuwärmen. Die einzigen überlieferten Elemente sind die Hauptfiguren, das Schiff und das Grundgerüst von Star Trek. Beyond stammt zwar auch noch aus dem Kelvin-Universum, doch anders als der direkte Vorgänger Into Darkness, der krampfhaft Khan brüllte, kommt Beyond beinahe ohne aufdringlichen Fanservice aus. Man merkt, dass der Fokus auf Charakter und Handlungsentwicklung liegt und nicht darauf, das alte Star Trek ständig zu beschwören. Das einzige größere Referenzmoment in Beyond ist eine Szene, in der Spock Prime ein Foto der klassischen Enterprise-Crew bei sich trägt, das Leonard Nimoy Spock nach dessen Tod symbolisch an den jungen Spock weitergibt. Doch dieser Moment hat Gewicht. Er zeigt Spock, was Gemeinschaft und Zusammenhalt bedeuten und bestärkt ihn darin, seinen Platz in der Sternenflotte zu behalten. Die Nostalgie dient also der Geschichte und wird nicht benutzt, um uns ein vermeintlich wohliges Retro-Gefühl aufzuzwingen. Strange New Worlds ist bislang das positivste Beispiel für gut gemachtes New Trek. Auch wenn es vor der Originalserie spielt und viele bekannte Figuren einsetzt, setzt die Serie vor allem auf gute Geschichten und Charaktere, statt sich in rückwärtsgewandtem Fanservice zu verlieren. Zwar haben auch dort einige Personen ihre Päckchen zu tragen, Captain Pike weiß beispielsweise um sein eigenes tragisches Schicksal, aber zum Glück sind diese Traumata nicht das Einzige, worüber sich die Figuren definieren. Wenn es der Serie gelingt, weiterhin auf souveräne Art Neues zu erzählen und dabei die großen Momente des Kanons respektvoll zu integrieren, haben wir vielleicht noch weitere Höhepunkte vor uns. Vielleicht erlebt Pike ja sogar eine ähnlich ikonische Midlife-Crisis wie Kirk. Das wäre großartig. Und auch ich hätte einen weiteren Grund, mich auf meine eigene mögliche Midlife-Crisis zu freuen. Zusammengefasst, Star Trek 2. Der Zorn des Khan kann den Verantwortlichen hinter New Trek deutlich machen, dass man Kanon als Fundament für eigenständige Geschichten nutzen sollte, anstatt sich darin zu verstricken. Traumas und bekannte Figuren sind legitime Werkzeuge, dürfen aber nicht zum Selbstzweck werden. Geschichten brauchen Fokus auf die Gegenwart und darauf, wie die Figuren agieren und sich entwickeln, statt im rückwärtsgewandten Gedenken zu verharren. Wenn Strange New Worlds diesen Kurs fortsetzt, könnte es tatsächlich eine würdige Fortführung dessen sein, was Star Trek immer ausgemacht hat. Lebendige Charaktere, neue Horizonte und die Bereitschaft, Risiken einzugehen, anstatt in nostalgischer Selbstzufriedenheit zu verharren. Lebt lange und in Frieden. Neuer Blick oder Bruch mit dem Markenkern. Ein Essay zur Schocktherapie-Argumentation im Science-Fiction-Franchise. An Sektion 31 entlädt sich der Frust der Fans. 16% Audience-Score sind eindeutig und vernichtend. Dennoch feiern einige Fans den Ansatz. Aber was ist dran an diesem Ansatz? Lest nun unsere Gedanken und rein persönliche Meinung dazu. Wenn Fans eines lang etablierten Franchise argumentieren, ein respektloser oder radikal neuer Ansatz sei allein deshalb positiv, weil er das Alte durchrüttele und das Publikum überrasche, lohnt sich ein genauer Blick auf diese Denkweise. Was oberflächlich wie eine mutige Frischzellenkur erscheinen mag, kann bei genauerer Betrachtung erhebliche Probleme mit sich bringen. Im Folgenden werden einige der Schwachpunkte jenes Ansatzes dargelegt, ohne die dahinterstehenden Personen zu diskreditieren, jedoch hart in der Sache. Erstens, Verkennung des Markenkerns. Ein oft unterschätztes Risiko bei radikalen Stilbrüchen besteht darin, dass zentrale Elemente des Franchises, die man durchaus als Markenkern bezeichnen kann, verwässert oder gar vollständig aufgegeben werden. Diese Kernelemente sind häufig genau das, was langjährige Anhänger über Jahre oder gar Jahrzehnte angezogen hat. Wird diese Essenz geopfert, um bloß einen vermeintlich modernen oder frechen Stil zu präsentieren, kann das ursprüngliche Profil verloren gehen. Wer behauptet, der reine Bruch mit Gewohnheiten garantiere neue Strahlkraft, verkennt leicht, dass Zerstörung von Identität nicht automatisch Weiterentwicklung bedeutet. Zweitens, frische Ideen versus reine Effekthascherei. Eine gängige Behauptung lautet, jegliche Respektlosigkeit sei ein Zugewinn an Kreativität. Doch nicht jede Provokation verleiht einer Geschichte Tiefe. Manchmal dient sie bloß dazu, Aufmerksamkeit zu erregen oder bekannte Marken auf den Kopf zu stellen, ohne dabei wirklich etwas Neues zu erschaffen. Gerade in einem Genre wie der Science Fiction, das vielschichtige Erzählungen mit utopischem Potenzial bietet, ist es wertvoll, Innovationen behutsam und mit Blick auf die erzählerischen Wurzeln einzubringen. Andernfalls bleibt das Resultat schnell bei lautem Spektakel und oberflächlichem Humor stehen und verabschiedet sich von inhaltlicher Relevanz. Drittens, unklare Zielgruppe und fehlende Verankerung. Ein radikal veränderter Ton, der kaum noch Bezug zu den früheren Qualitäten eines Franchises erkennen lässt, stellt sich meist zwei Herausforderungen. Altfans fühlen sich entfremdet oder gar vor den Kopf gestoßen. Neufans sind womöglich verwirrt, weil die neu eingeführten Elemente nicht im Kontext einer längeren Tradition stehen. Die Annahme, allein Frische oder Respektlosigkeit locke neue Zuschauerinnen und Zuschauer an, hat sich in vielen Bereichen als trügerisch erwiesen. Ohne klare erzählerische Verankerung und ohne Rückhalt bei den Fanbasen droht dem Projekt, zwischen beiden Lagern zu zerrieben zu werden. Viertens, Ungleichgewicht zwischen Humor und Tragik. Ein weiterer schwacher Punkt vieler ganz neuer Interpretationen zeigt sich im Umgang mit Tönen und Stilen. Wenn ein Franchise ursprünglich für seinen Utopiegeist, sein humanistisches Fundament oder seine durchdachten Konfliktlösungen bekannt war, kann übermäßige Ironie oder Parodie rasch als unglaubwürdig empfunden werden. Zwar kann ein gewisser Augenzwinkernfaktor durchaus eine Bereicherung darstellen, gerät er jedoch zum Selbstzweck, verdeckt er leicht die einst zentrale Aussage. Einige Produktionen verfallen zudem in ein Wechselbad aus plattem Klamauk und düsterer Tragik, was oft inkohärent wirkt und den emotionalen Kern verwässert. Fünftens, Verlust an Qualität durch fragmentierte Vorbilder. Häufig wird behauptet, man bereichere das Franchise durch das bewusste Zusammenwürfeln bekannter Versatzstücke aus anderen erfolgreichen Formaten. Ein Schuss Actionkino hier, eine Prise Parodie dort, angereichert mit Sci-Fi-Klischees und Comedy-Floskeln. Dieser Ansatz kann kurzfristig für Furore sorgen, verstolpert sich aber oft an der Frage, was ist eigentlich die eigene Idee hinter dem Ganzen? Wird das Story-Konzept nur noch von externen Einflüssen zusammengehalten, droht Stückwerk ohne eigene Identität. Sechstens, Verharren in Kurzzeiteffekten. Das Narrativ, man müsse das Franchise auf den Kopf stellen, impliziert oft, dass gewagte Entscheidungen automatisch anhaltendes Interesse hervorrufen. Tatsächlich kann ein Schock- oder Überraschungseffekt kurzfristig Schlagzeilen machen. Langfristig zählt aber Konsistenz. Charaktere und Universum sollten glaubhaft bleiben und mehrdimensionale Geschichten bieten. Wer sich nur auf grelle Schauwerte oder ironische Brechungen stützt, erreicht selten das tiefe Engagement, das Fans früherer Interpretationen über Jahre hinweg gepflegt haben. Genau diese Loyalität aber ist ein entscheidender Faktor für die Langlebigkeit einer Marke. Fazit: Respektlosigkeit ist kein Allheilmittel, alles umwerfen oder alles bleibt beim Alten. Beide Extreme sind selten produktiv. Eine Weiterentwicklung kann sinnvoll sein, wenn sie den Geist eines Franchises neu interpretiert, ohne dessen Kern zu verfehlen. Damit ein Film oder eine Serie auch nach dem ersten Wow-Effekt in Erinnerung bleibt, braucht es starke Charaktere, eine durchdachte Dramaturgie und einen nachvollziehbaren Ton. Ein bloßes "Wir machen es jetzt ganz anders" reicht nicht aus. Letztlich profitiert ein erfolgreiches Franchise davon, seinem Publikum etwas zu bieten, das über Effekte, Parodie oder lautes Marketing hinausgeht. Wer argumentiert, ein respektloser Ansatz sei automatisch ein Fortschritt, greift zu kurz. Fortschritt entsteht dort, wo Neuinterpretation harmonisch mit bewährten Qualitäten verbunden wird. Und genau dieser Balanceakt unterscheidet oberflächliche Effekthascherei von wahrer Innovation. Unser 7-Punkte-Plan einer zukunftsweisenden Rückkehr. Seit Jahrzehnten begeistert das Star Trek-Universum Menschen weltweit, weil es nicht nur fesselnde Geschichten, sondern auch eine optimistische Vision der Zukunft bietet. In den letzten Jahren jedoch schien sich das Franchise hin und wieder von seinen Wurzeln zu lösen. Erzählungen drifteten zu häufig in oberflächliche Action ab oder versuchten sich in übertriebenem Fanservice. Um die einstige Strahlkraft erneut zu wecken, ist es ratsam, sich auf jene Elemente zu besinnen, die Star Trek einst ausgemacht haben, und sie zugleich zeitgemäß weiterzuentwickeln. Erstens braucht es eine konsequente Rückbesinnung auf den Markenkern. Star Trek war stets mehr als bloßer Spektakelkosmos. Wo andere Sci-Fi-Werke auf Effekte setzten, lebte Star Trek von utopischen Ideen und tiefen moralischen Fragen. Dieser Fokus auf Humanismus, Fortschritt und gesellschaftliche Werte ist kein nostalgisches Relikt, sondern kann gerade heute frischen Wind bringen, wenn Autorinnen und Produzentinnen den Mut haben, komplexe Themen aufzugreifen. Zweitens sollten starke, eigenständige Geschichten im Vordergrund stehen. Alte Charaktere nur um der Nostalgie willen zu reaktivieren, ohne ihnen neue Facetten zu verleihen, reicht nicht aus. Ebenso wenig genügt es, im Halbstundentakt Anspielungen auf frühere Epochen einzubauen. Wer Star Trek weitertragen möchte, sollte originelle Plots in der vertrauten Welt verankern, um gleichermaßen eingefleischte Fans und neue Zuschauer innen zu begeistern. Drittens wird echte, gedankliche Tiefe gebraucht. Star Trek hat über Jahrzehnte den Diskurs über gesellschaftliche und technologische Fragen bereichert. Ob es nun um Moral, Diversität oder künstliche Intelligenz ging. Anstatt sich in vereinfachenden Konflikten zu verlieren, könnte die Reihe wieder als Plattform für Diskussionen dienen, indem sie visionäre Ideen bietet und selbstbewusst an ihre intellektuelle Tradition anknüpft. Viertens ist eine konsistente Tonalität unerlässlich. Zwar darf es einzelne, leichter zugängliche Episoden oder humorvolle Momente geben, doch Star Trek sollte nie an seinen Grundwerten zweifeln oder sich permanent in einen unpassenden Spagat zwischen Klamauk und Düsternis stürzen. Auch das berühmte Augenzwinkern der Reihe wirkt nur dann überzeugend, wenn es den Kern der Geschichte nicht verwässert. Fünftens wird durch ausgereifte Figurenentwicklung eine enge Bindung zum Publikum erzeugt. Ein menschliches oder außerirdisches Wesen, das reift, Fehler macht und lernt, ist faszinierender als jede plotbedingte Superwaffe. Früher führten die Abenteuer im Weltraum gleichzeitig zu philosophischen oder emotionalen Erkenntnissen bei Kirk, Picard und ihren Crews. Diese Tradition kann man auf moderne Weise fortschreiben, ohne in Melodramatik zu verfallen. Sechstens sollte das Franchise in Dialog mit der Fangemeinde treten. Dabei geht es nicht darum, jedem Wunsch bedingungslos nachzugeben. Vielmehr kann ein offenes Ohr zeigen, dass die Macherinnen die Anliegen und Empfindlichkeiten der langjährigen Zuschauerinnen respektieren, während sie gleichzeitig neue Visionen einbringen. Gerade weil Star Trek eine so engagierte Community besitzt, kann dieser wechselseitige Austausch zur Stärke werden. Siebtens braucht es eine langfristige Strategie statt unzähliger Einzelprojekte, die inhaltlich und qualitativ schwanken. Wer das Franchise in möglichst viele Ableger aufspaltet, läuft Gefahr, dessen Essenz zu verwässern. Eine gemeinsame Roadmap, die jeder Produktion ihre eigene Identität gibt, aber die Geschichten stimmig miteinander verknüpft, könnte Star Trek als Gesamtkonzept wieder zu einer vielbeachteten Größe machen. Abschließend lässt sich sagen, das Streben nach Relevanz darf nicht bedeuten, die ursprüngliche Seele der Reihe zu vernachlässigen. Star Trek ist historisch eine Quelle für Hoffnung, für Neugier und für das Nachdenken über das Menschsein. Wenn die Verantwortlichen es schaffen, diese Tradition ernst zu nehmen und klug in heutige Erzählweisen zu übersetzen, kann das Franchise erneut zum Leuchtturm im Science-Fiction-Meer werden und alte wie neue Fans gleichermaßen in seinen Bann ziehen.
Wunderschönen guten Tag.
Hallo. Hallo, hallo.
Ja. Ich finde ja, wenn wir auch vielleicht heute nichts zum Quatschen haben, können wir ja nochmal drüber reden, dass es ja anscheinend so ist, dass der Tiefpunkt bei Star Trek mit Section 31 jetzt endgültig erreicht ist.
Ich stimme mich zu.
Das war gar nicht das Schlimmste überhaupt, aber ich glaube, die Fanwut hat sich an Section 31 jetzt völlig entladen und es ist völlig eskaliert.
Also ich finde schon, dass der Section 31 den Tiefpunkt, ähnlich wie die schlimme Voyager-Folge mit den Kriechviechern hat mit der Devolution. Ja. Eigentlich noch schlimmer, weil das ist ja noch lustig am Ende. Ja, ja. Aber ja, dafür hat Lower Decks zu wenig Attention und Strange New Worlds ist zu lange weg, als dass jetzt nicht der Tiefpunkt sein könnte.
Ja, und wir sind jetzt bei Rotten Tomato bei minus, also den Minus gibt es ja nicht, bei 16 Critic Score, Audience Score, ja. 16.
Das hat sowas mit diesen christlichen Filmen zu tun.
Also das ist schon wirklich übel. Ja. Also und ich, das Ding an sich war ja nur so mäh. Es war jetzt ja, wir haben Schlimmeres gesehen. Aber ich glaube, wie ich gerade eben schon sagte, die Fanwut entlädt sich jetzt da dran. Und wir hatten ja selber mit einem uns bekannten Kollegen einen Disput darüber. Ja. Und auch wenn wir uns jetzt auf die Formel geeinigt haben, let's agree to disagree, sage ich, das ist kein missverstandenes Meisterwerk, das ist einfach Murks.
Also ich würde sagen, es ist wie bei allen Filmen, gerade bei diesen Trash-Filmen,
also würdest du
es
sagen,
gibt immer
es
wieder
ist
Fans
so,
dabei.
Aber pass auf, du bist doch so ein Rise of Skywalker-Fan. Ist das das Rise of Skywalker von Star Trek?
Nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise. Rise of Skywalker, da hatten wir wirklich die zwei Kluften, die zwei krassen Kluften von den Fans und von den Kritikern. Die Kritiker waren sich einig und die Fans waren sich einig. Hier sind sich die Fans und die Kritiker einig. Es gibt ein paar Outlier, ein paar wenige Leute, die es trotzdem gut finden. Und die wird es immer geben. Und die werden das Franchise immer verteidigen in irgendeiner Art und Weise. Aber wenn man mal dann einen Schritt zurückgeht und von oben drauf schaut, das ist qualitativ der Tiefpunkt. Auch vor allen Dingen, wie es ja bei dir im Bekanntenkreis auch gesehen haben, wenn man mit denen spricht, dann gibt's nicht die, die auch mal gut fanden. Da fanden's alle scheiße.
Ja, und wir haben ja auch noch entsprechendes Feedback dann bekommen. Können wir jetzt in der Stelle gar nicht vorlesen, was jetzt gerade hier nicht parat haben bei dieser spontanen Aufnahme. Aber es ist auch eindeutig, ja. Und ich meine, natürlich gab's auch online so diese Lobhudelei-Geschichten, ja. Aber sogar Red Letter Media, ja, unsere Brüder im Geist, sind inzwischen der Meinung, was ich ja schon lange sage, diese Lobhudelei-Podcasts, die da draußen sind, das sind halt die, die halt dann auch zur Premiere eingeladen werden wollen. Und dann sitzen die da und, weißt du, und dann gibt's dann da Interviews mit Alex Kurtzman, der sagt, ja, das ist hier Redemption und Fate und it's a love story.
Es kann ja durchaus sein, ich meine, wir haben so oft drüber gesprochen, dass man im Projektalltag gewisse Dinge vorhatte. Man hat sich Ziele gesetzt. Man hat sich Sprintziele gesetzt, ja, vor allen Dingen. Und man denkt, man hat sie erreicht. Nur, wenn dann am Ende keine User-Tests stattfinden, dann sind sich die internen Experten einig. Und wenn es auf den Markt kommt, ist es trotzdem scheiße.
Ja, und an der Stelle war halt wirklich so, ich meine, sogar Track Culture, die alles bisher, die haben, das ist ja dieser YouTube-Kanal, der immer Daumen hoch und Daumen runter oder beziehungsweise Combatch hoch, Combatch runter macht, ne? Und selbst die haben PK Staffel 2, haben die regelmäßig, bis auf ein oder zwei Ausnahmen, haben die regelmäßig immer weit mehr Ups als Down gehabt. Mhm. Und sogar bei denen war Section 31 jetzt irgendwie so 45 Downs zu 20 Ups oder sowas, ja. Und auch unsere Kollegen vom Discovery Panel, Gott sei Dank, lieber Andreas, Grüße gehen raus, ne. Ich war wirklich erleichtert, als ich euren Cast gehört habe und hier ist auch jetzt gelinde gesagt, nicht so doll fandet. Und die guten Punkte sich bei den Kollegen wirklich beschränkten auf, naja, es sah jetzt nicht so ganz so scheiße aus und die Setpieces wären ganz gut gewesen, wo ich nicht mal damit gehen kann, weil das Steinbruch-Set war somit das lameste überhaupt.
Ja, das
Steinbruch-Set ist Fanfilm.
Alles andere, ich meine, die Effekte sind mittlerweile in vielen Produktionen auf dem Niveau, dass man da nicht mehr rummeckern kann. Allerdings ist es auch hier das alte Discovery-Problem, und das war ja ein Regisseur, der viel bei Discovery gemacht hat. Diese ziellose Kameraführung, einfach Schwenks um der Schwenks willen. Wir drehen einmal die Kamera und flippen, als ob wir im Weltraum sind, um diese weirde Atmosphäre herzustellen, aber ohne jetzt einen tieferen Purpose in der Story dafür zu haben.
Und da waren auch ganz viele Reißschwenks, die dann in der Postpro noch reingekommen sind. Also solche Zooms, Reißzooms, ne? Ja. Die also wirklich, also wenn die Kamera ganz schnell rein oder rausgezoomt wird oder so, dieses Schwenk-Zoom-Geschehen, das ist alles Postpro. Alles Postpro. Die wurden nicht in Camera on Set gemacht, ja? Um in dem Bild dann noch eine Dramatik reinzukriegen, die das sonst sehr starre, weil für TV gemacht Bild halt eigentlich gar nicht hergegeben wäre. Also ja.
Oder ist es so eine Situation mit Demokraten und Republikanern in den USA? Es gibt die Verfechter, die sich, wo man nicht mehr mit Argumenten kommen kann. wo man wirklich in seiner Bubble so drin ist, ja, in seiner Selbstbestätigungsblase, aus der man auch nicht rauskommt.
Ja.
Und wo man auch dann nicht mehr miteinander reden kann.
Ja, vielleicht.
Ja.
Und das hat auch nichts mit altem neuen Dreck zu tun. Dieses Ding wäre, das haben wir in unserem Cast auch schon gesagt, in jedem Franchise schlecht gewesen.
Ach,
in jedem Franchise wäre das nicht gut gewesen. Außer bei The Walking Dead, da wäre es vielleicht Mittelmaß gewesen. Aber wenn das jetzt der Tiefpunkt war, ich meine, das muss doch, also nämlich naiv, ne? Aber das muss man doch in dem Member Board, Executive Board bei Paramount, das muss man doch sehen. Also ich meine, das Ding war scheißenteuer, ja, wahrscheinlich gut viel für Michelle Yeoh, okay, aber man muss doch eigentlich jetzt so langsam merken, ey, wir haben hier eine IP, die ist irgendwie was wert, aber das, was wir da reinbuttern, kann ich mir nicht vorstellen, dass das mit Merchandise und Vermarktungsrechten, dass das rausgeholt wird. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Wer hat das im Cast gesagt? Ich merke es auch, ja, bei Star Wars ist ja das Gleiche. Die Leute kaufen Merch mit altem Kram drauf. Die Leute kaufen Star Trek Merch mit Spock drauf und die kaufen Modelle von den alten Schiffen. Der ein oder andere vielleicht schon vom neuen, aber die große Masse an Merch geht ganz sicher noch über die TNG, TOS, bla bla Sachen.
Und das war ja auch nie das, was am Ende Star Trek groß ausgemacht hat. Merch hin und her.
Na gut, aber damit machst du ja deinen Cash am Ende.
Ja, ja, also aber du hast nie so allgegenwärtig so einen Phaser dastehen sehen. Mhm. Oder nehmen wir mal aus der 2000er die NX1 oder sowas in der Richtung.
Das war auch schon kein gutes Merch.
Nein, das
also
war
auch schon. Das wollte auch keiner. Das Schiffdesign mag auch keiner.
Genau. Und ich muss mich wirklich mal dran erinnern, wenn ich in so klassischen, so Elbenwald und sowas reingehe, erinnere ich mich nicht an Star Trek Merch, dass ich den da groß sehe.
Also Star Trek Merch ist eh immer selten, also war schon immer. Es gab ja auch nie großartig, es gab Star Trek Actionfiguren für TNG und auch für, ich weiß noch, entweder hatte ich die oder ein Freund von mir hatte die und der hat die dann bei mir vergessen. Ich weiß, auf jeden Fall weiß ich, es gab eine Actionfigur von Spock aus dem Motion Picture Film. Definitiv. Also muss es ja da irgendwelche Playsets gegeben haben. Aber das war ja lange nicht so viel wie jetzt bei Star Wars. So.
Ja.
Und es gab dann Actionfiguren zu TNG, die irgendwie rauskamen. Aber da war ich dann schon 15, 16, also von daher war ich natürlich aus dem Alter raus. Keine Ahnung, ob die jemand gekauft hat.
Aber genau das meine ich ja.
Ich würde sagen, nein.
Wenn selbst die alten Merch, den es gab, den haben Hardcore-Fans gekauft.
Ja, ja, klar.
Der war nicht in der Allgemeinheit, wie dass sich mal jemand ein Lichtschwert oder sowas holt in der Richtung.
Klar.
Und wenn jetzt selbst die Nerds nichts mehr kaufen, dann müssen ja die Verkäufe am Boden liegen. Dann kann man ja nichts anderes mehr verdienen, als vielleicht über die Marke, dass man in einem Paramount Plus einen Banner für Star Trek lässt, aber nur wegen Name Recognition und trotzdem schaut sich's keiner an.
Ja.
Das.
Und dann, also, da würde mich ja wirklich dann auch die Zugriffszahlen interessieren, ja. Also wie viele Leute gucken halt den alten Kram und wie viele Leute gucken auf Paramount Plus den neuen Kram, ja. Das ist, ja, also ich glaube, also meine Hoffnung ist einfach, dass jetzt wirklich die Botschaft angekommen ist, Freunde, so könnt ihr nicht weitermachen, ihr müsst euch grundlegend zurück ans Reißbrett. Und damit sage ich jetzt nicht, schmeißt den Kurtzman raus. Ich fände es natürlich jetzt auch nicht schlecht, ja. Von mir aus lass den Metallus mal ran. Der scheint ja offensichtlich zumindest die Essenz von Star Trek verstanden zu haben.
Ja, so. Aber es gibt ja, auch hier bei Kurtzman gibt es für mich große Unterschiede. Ehrlich gesagt, es gibt ja auch Positives. Es gibt ja auch Licht in dem Schatten. Strange
New Worlds. Ja, nicht alles schlecht.
Es war ja nicht alles schlecht. Strange New Worlds, Lower Decks. Auch wenn Lower Decks auch in dem letzten Kommentar, den wir bekommen haben, der letzten Mail, nicht alle angesprochen hat, ja, auch wegen dem Stil, hat derjenige dann doch gesagt, dass er Freunde hat, die haben das gelobt. Und das ist ja schon mal ein gutes Word of Mouth, ja, das man da bekommt. Und Strange New Worlds hat mich auch ein Freund letztens gefragt, ja, kann man das gucken? Kann man das nachgucken? Ich gesagt, ja, das Problem ist nur, dass du 3 Jahre auf eine neue Staffel warten musst. Ansonsten kann man es sehr gut gucken.
Ja, aber wenn du jetzt hier im Grunde genommen bei Strange New Worlds jetzt anfängst, dann bist du ja mehr oder weniger, wenn dir ein bisschen Zeit lässt, fertig, wenn dann die 3. Staffel kommt.
Ja.
Also hast du ja dann ehrlich gesagt ein schönes, rundes Ding. Und ja, wie gesagt, Strange New Worlds ist ja, gäbe es noch viele andere Dinge, wäre das vielleicht irgendwie so Mittelmaß.
Ja.
Aber in gemessen dem, was es da gab, auch da aktuell gibt, ist das halt eben schon richtig gut. Ne? Also
ja,
es hat auch seine Probleme, da reden wir ausführlich drüber und so. Aber im Rahmen dessen ist es ja gut. Die Frage ist halt, wer hat da wie, wo, wie viele Aktien drin? Und einen Aspekt, den wir in unserem Podcast noch gar nicht so beleuchtet haben, beziehungsweise nur so angesprochen oder so angedeutet haben, ist natürlich auch, dass man, ich mache also eine Section 31 Show, Serie, whatever. Du hast gesagt, das hat auch gar nichts mit Section 31 zu tun, also mit dem sneaky, shady irgendwas.
Jedenfalls aus dem DS9 nicht.
Richtig, ja, ja, genau. Aber das ist ja das, womit uns immer das Section 31 verkauft wurde, ne?
Ja, also man muss ja im Vergleich sagen, ja. DS9 hat Section 31 angefangen. Ja. Wenn man jetzt das Ganze nehme, dann ist ja auch noch Enterprise und Discovery, was Section 31 geprägt hat. Und das wirft noch wieder ein anderes Licht da drauf, aber das, was so die Ursprung, der Kern von Section 31 ist, das ist dieser Film nicht.
Ja, genau. Ja. Das ist er nämlich nicht. Und deswegen finde ich dann durchaus, dass das fing doch schon eigentlich beim Marketing an. Den Trailer mochte wirklich eigentlich fast keiner. Ja, da sagte jeder so, oh, das wird irgendwie so, okay. Von daher kann er auch nicht unsere Erwartungen subverted haben, weil ja, wenn ich aber nichts erwartet. Aber dieses grelle, bunte Visual, das ja. da war, mit dem Neongelb und dann dieses, ich glaube, Neongelb war der Hintergrund und Pink war, glaube ich, die Schrift oder sowas. Und dann Giorgio auf diesem Stuhl da und, ja. und die ihre High Heels auf irgendeiner Leiche drauf oder irgendwie so ein Kram. Dazu dieser völlige seltsame Ton, also mal lustig, mal nicht lustig. Also ich habe jetzt gehört, manche Leute fanden das mit dem God's End sogar witzig. Okay. Kann man,
Humor ist,
wenn man trotzdem lacht. Ja,
genau.
Und also von daher okay, aber das fing ja eigentlich dann schon bei den Visuals an, weil wenn ich eine Section 31 Geschichte gemacht hätte, hätte ich halt eher irgendwie so eine Mission Impossible Geschichte erzählt.
Ja.
Wenn, zum Beispiel, ja. Ja,
also wenn du Action mit reinbringst, dann bring einen Ethan Hunt Charakter mit rein.
Genau.
Der dann vielleicht auch alleine agieren muss und ja. sich das Team so langsam nach und nach holt.
Ja.
Das merkt man.
Vor allem, ja. wir haben ja einen Shapeshifter drin gehabt. Ja. ja? Und der wurde ja so gar nicht eingesetzt ja. im Grunde genommen. Den hätte man ja eben einsetzen können, um irgendwo reinzukommen. Dann killst du einen Charakter auch nach 5 Minuten schon, killst du den. Eigentlich die mit am meisten vielleicht Potenzial gehabt hätte. Also aus diesen ganzen Gegensätzen hätte man hier irgendwas machen können. Ja. Ja. Dann hast du die Brute Force gehabt und von mir aus hätte man auch mit diesem kleinen Mikro-Alien irgendwas machen können. Nur nicht, indem ich dem einen Roboterkörper gebe, sondern indem ich dem vielleicht wie so Simon bei Captain Future immer so als nebenher fliegen lasse, dann mach ihn ein bisschen größer oder so irgendwie. Oder nimm den, damit er dann die Kräfte hat, um andere zu übernehmen und zu steuern kurzfristig. Der kann dann vielleicht in Wachen rein ins Hirn und kann die dann für ein paar Minuten oder so übernehmen, bevor die dann um mich zusammenbrechen oder irgendwie so Kram. Da hättest du doch spannende Geschichten erzählen können. Ja?
Absolut. Aber sagen wir mal so, hätte Fahrradkette, da sind wir ja immer sowieso ja. am Ende. Für mich ist es ja, ist es der Boden des Franchises erreicht, auch wenn wir noch Strange New Worlds haben, aber sind wir ehrlich, alle anderen Serien wurden gecancelt und werden nicht weitergemacht. Das war jetzt der letzte Lichtblick, aber das letzte, wo sie wieder so versucht haben, was Neues zu machen. Strange New Worlds, warten wir mal ab, ob das eine 4. Staffel bekommt. Ich glaube fast nicht dran. Ich glaube fast nicht dran, aber das Beste fürs Franchise, wenn man jetzt sagt, okay, Fans schauen sich das Recht nicht mehr an, weil die erbost sind wegen allem. Das Massenpublikum, dafür haben wir nicht genug Zugriffszahlen. Dafür haben wir nicht genug Zugriffszahlen und nicht genug Bass.
Ja.
Der 4. Star Trek Film wurde auch nie, irgendwie ist in der Todeszone geblieben. Lass uns das Franchise ruhen.
Ja.
Lass nochmal 10 Jahre vergehen. Lass es 5 Jahre sein, ja. Ist ja völlig egal. Ja. Das MCU ist auch Endgame auch auf dem Boden nach 5 Jahren. Aber lass es ruhen.
Ja.
Lass es ein bisschen da niederlegen. Und dann versuch es, auch wenn das viele Fans nicht hören möchten, versuch es mit was Neuem.
Ja,
versuch, hol dir die Kernidee. Die Kernidee ist ja völlig in Ordnung. Aber versuch etwas komplett Neues.
Ja.
Vielleicht auch in einem neuen Zeitabschnitt, dass wir nicht immer die ganzen Legacy-Sachen mit reinnehmen.
Genau.
Dass dieses boldly go where no one in Star Trek has gone before. Und dann könntest du vielleicht das Ganze nochmal wiederbeleben. Schau dir an, wieso hatten die S9 funktioniert? Das war auch nicht klassisches Star Trek, was man zu dem Zeitpunkt als klassisches Star Trek genommen
hat. Es musste auch seinen Weg finden.
Ja.
Aber das ist ja das, was ich sage. Du musst ja heutzutage, wenn du, sind wir ja 30 Jahre weiter im Storytelling, du musst ja, wenn du heute ein DS9 2.0 machen willst, also da meine ich jetzt nicht nochmal eine Raumstation, aber ja, du machst jetzt ein neues Star Trek, um irgendwas anderes zu machen. Ja. So, dann hast du ja 50 Jahre Geschichten, du hast 50 Jahre Erfahrung im Storytelling, du hast 50 Jahre Erfahrung, wie baue ich was auf? Und das ist ja eben das, was ich bei Discovery und auch bei Strange New Worlds und so weiter nicht verstanden habe, warum auch das immer noch anlaufen muss, wo du sagst so, ey, ihr wisst doch, wie es geht, du brauchst keine Anlaufstaffel mehr. Also diese Ausrede, die ersten Staffeln bei Star Trek waren immer nie so dolle, die zählt, die lasse ich nicht mehr gelten.
Dafür hat man heute auch gar keine Zeit
mehr. Dass man dann innerhalb dessen noch Charakter und so findet, ja, aber ja, du musst von vornherein wissen, wie erzähle ich was. Und das war natürlich bei, am Anfang hat halt DS9 mehr, wir machen das TNG-Konzept, die Story of the Week, nur sind wir halt nicht mehr im Raumschiff, wir sind auf einer Station. Ja. So, das hat so leidlich funktioniert und dann haben sie den Overall-Story-Arc reingebracht mit dem Dominion und bums, hattest du eine Geschichte und ab dann hat es funktioniert und dann hast du immer noch deine Story of the Week-Geschichten machen können, aber du hattest eben auch mal diesen übergreifenden Erzählschrank. Und jetzt zu sagen, zum Beispiel hätte man ja aus Rachel Garrett, das ist, haben wir in unserem Podcast auch nicht besprochen, da hätte man so viel mehr machen können aus der, denn sie kommt ja aus dieser Lost Era, ja, also so diese Geschichte nach The Undiscovered Country bis TNG,
ja,
da gibt's noch nichts. So, das ist so, wo diese Monster Maroon Uniform, also diese etwas opulenten roten, wo dann plötzlich der, ich finde immer ganz schlimm, wenn die dann den Pulli nicht drunter haben, das sieht immer aus, als fehlt irgendwas. Ja. Ne? Aber erzähl uns doch mal eine Geschichte aus dieser Ära zum Beispiel. Ja, ich bin mir auch nicht sicher. Es gibt ja dann noch diese Academy-Serie, die dürfen wir ja auch nicht vergessen, die kommt ja auch noch. Ne?
Ja,
da ist ja dann Robert Picardo noch mit dabei und Tilly und so weiter. Keine Ahnung, oder Tilly, ist da jetzt Tilly mit dabei?
Ist nur ein Nebencharakter.
Die ist nur ein Nebencharakter, aber spielt dann jetzt 900 Jahre in der Zukunft. Also die haben,
ja,
das holographische Notfallprogramm ist also dann so alt. Okay, ja, von mir aus. Also da bin ich ja mal gespannt drauf. Da könnte ich fürchte, aber das muss ja nicht, kann man ja auch gut machen. Ich sag mal so, ich wollte gerade sagen, ich fürchte, es wird so eine Teenager-Highschool-Geschichte. Und dann fällt mir ein, Moment mal, Stranger Things ist eigentlich eine gute Teenager-Highschool-Geschichte. Da kann man ja im Grunde genommen ein bisschen irgendwie was zu machen. Aber so eine Academy-Serie, ich meine, klar, was interessiert einen denn an der Academy?
Also auch hier, das könnte funktionieren. Ich glaube nur jetzt auch nach Section 31, das hat gar keine Chance mehr, ja, auszubrechen. Dem wird keine Chance geben von irgendwer anders. Diese Ära ist verbrannt.
Ja.
Die müssen wir ruhen lassen. Und selbst wenn, also man hat ja mehrere Wege, wenn ein Reboot oder ein Soft-Reboot stattfindet, man muss mit einem Bang rauskommen. Man muss mit einem absoluten Knaller rauskommen. Man muss eine Vision haben, die in die Zukunft führt. Und sei es die Vision, alles liegt am Boden und wir müssen es neu aufbauen. Ist ja auch ein relevanter Weg. Aber wir müssen diese Vision haben. Und diese Vision spürt man einfach nicht in den verschiedenen Produkten. Womit haben wir angefangen? Wir haben mit Discovery angefangen. Das war ja in der Produktion, sollte es ja auch eine Anthology-Serie werden.
Und
pro Staffel irgendwas.
Und hätten sie es mal gemacht heute.
Ja. Ich meine, Fargo und Co. waren zu der Zeit sehr, sehr erfolgreich. Dann hatte man, was kam als zweites? Dann hat man Lower Decks angekündigt. Das ist so völlig abseits von dem, was Discovery gemacht hat. Dann hat man gedacht, okay, dann bedienen wir doch die Alten. Kommen wir mit Picard nochmal raus. Was hat das denn jetzt mit dem, was Lower Decks zu tun hat und Discovery zu tun hat, zu tun?
Nix.
Prodigy ist noch dazwischen gekommen, wo man plötzlich dann noch die Zielgruppe der Kinder ansprechen wollte. Aber das hatte doch alles gar keinen roten Faden. Die alten Serien, die haben zwar jeder ihr eigenes Konzept gehabt, aber die sind alle aufeinander folgend oder in einer ähnlichen Zeit haben die stattgefunden, die alle Geschichten in
und sie waren auch so aus einem Guss, weißt du, du hast so das gleiche Design gehabt, du hattest überall das L-Cast, du hattest die gleichen Rekorder, du
so
hattest
MCU-Ansatz.
Die Uniformen, die wo du dann sagen kannst, ach guck mal, auf Stationen haben die das mit den bunten Schultern und Raumschiffen haben die das nicht.
Ja.
Das war dann, gut, das wurde dann mit Voyager so ein bisschen wieder aufgeweicht, aber so hat sich das so ein bisschen weiter evaluiert, dann kamen die neuen Uniformen in First Contact, die sind dann auch in auf auf Deep Space Nine drüber gehüpft, was dann auch wieder so diese, und dann hast du so.
Es hat sich entwickelt.
Genau.
Es ist ein roter Faden, eine Evolution aus den verschiedenen Dingen. Und das hat ja auch die Fanbase dann zusammengeschweißt.
Ja.
Die hatten eine Basis, auf der sie zusammen gehen konnten und haben, ah ja, das war ja geil, da haben sie die Elemente rausgenommen, das gefällt mir ganz gut. Genau. Und dann kamen die anderen, die gesagt haben, oh, das macht ja was völlig anderes, noch gleichzeitig.
Ja.
Und werden trotzdem infiziert mit dem, was das Alte noch war. Und ich glaube, diese, selbst wenn es so ein doofer, weltübergreifender Alien, irgendwas, ein Dominion-Krieg ist oder so, der das alles auslöst und von dem man weggeht. Aber es hatten wir ja auch in den Netflix-Serien von Marvel.
Mhm.
Da gab es den Incident, 2012er Avengers-Film.
Ja.
Da wurde New York zu Schutt und Asche gebombt von den Aliens. Und das hat so viele Jahre das MCU geprägt und was da an Konsequenzen draus war. Sowas, wie nennt man das, ein Inciting Incident?
Ja.
Was sie so ein bisschen,
einschneidendes Erlebnis für die Deutschen.
Genau, einschneidendes Erlebnis, was sie ja auch in dieser Hype, was sie bei Star Wars in der High Republic Ära gemacht haben. Die haben die High Republic Ära mit Büchern gestartet, wo es ein großes Ereignis gab. Und von dem aus hat sich alles dann entwickelt.
Mhm.
Und ich glaube, diesen Faden muss man bei so einem Franchise haben und nicht beliebig sagen, boah, wir schmeißen eine Serie für die Fans raus, wir schmeißen eine Serie für die Kinder raus, wir schmeißen eine Serie für Patrick Stewart-Fans raus und dann brauchen wir noch die Millennials, die angesprochen werden und sowas. Funktioniert nicht. Du brauchst, damit ein Franchise was zusammenschweißt, einen Punkt, von dem es aus startet. Und das könnte man machen, wenn man das Ganze ruhen lässt, sagt man, lässt das alles auslaufen. Selbst wenn du nach dem Auslaufen 4-5 Jahre, das fühlt sich wie 20 Jahre im Internetzeitalter an, was Neues machst mit einem Ding, was den gesamten Quadranten beeinflusst. Lass Aliens aus einer anderen Galaxie sein, die plötzlich in den Quadranten einfallen. Ist auch wieder eine Invasion in dem. Aber du darfst halt auch nicht in jeder Staffel machen, dass in jeder Staffel eine Invasion kommt.
Mhm.
Wir brauchen ein Ding, was sich durchzieht und nicht, dass in jeder Serie, in jeder Staffel die Welt untergeht.
Ja. Und ich bin bei dir, ich glaube, man muss das jetzt einfach mal ruhen lassen. Das gilt für einige Franchise, wo man sagen kann, komm, jetzt, ich bin auch froh, dass bei Bond zum Beispiel sich gerade nichts tut. Ich nehme das als gutes Zeichen. Ja, ich nehme das als gutes Zeichen. Ich hoffe auch, dass man da sagt, okay, wir haben das jetzt einmal gemacht mit Spoiler, wir töten mal James Bond. Das ist immer nur eine selten dämliche Idee, aber okay. Sondern ich jetzt sage, komm, dann mach jetzt die Reboote den ganzen Kram. Tut gar nicht so, als müsstet ihr das jetzt nochmal irgendwie connecten, sondern da wäre ja mein Ansatz zu sagen, das fände ich am geilsten. Nimm Tom Hiddleston und mach Bond wieder 60er, 70er. Ja?
Aber der ist zu alt schon.
Ja, okay, dann nimm halt irgendjemand anders, ja. Aber setz Bond wieder in die 60er und 70er. Das fände ich geil.
Ja.
Das fände ich geil. Das werden sie nicht machen, weil dann kriegst du halt kein Product Placement unter, oder das ist so das Hauptargument dagegen. Wobei ich sage, alle Marken, die eigentlich werben, gab's damals schon, ja. Und am Ende des Tages ist es doch scheißegal, ob der jetzt die neueste Omega trägt. Hauptsache, er trägt halt eine Omega.
Mach einen Twist draus.
Ja?
Mach einen
bitte keine Zeitreise.
Mach einen gealterten James Bond, der so,
Old Man
so
Logan
80,
Style?
90 Jahre alt ist
und
neuere Generation einführt, von den alten Geschichten erzählt, so als Rahmen.
So wie Young Indy?
So ein bisschen in der, noch nicht mehr. Du sagst, ach, früher habe ich das erlebt, weißt du noch das? So als Ausbildung in dem, aber dann könnte man die 60er nehmen, dann hätte man eine Zeitebene, wo man später ist. Eigentlich, das haben wir ja in dem, du hast die Serie ja nicht gesehen, Yellowstone.
Ja doch, ich habe die schon gesehen.
Du hast Yellowstone
gesehen? Ja, ich habe nur noch jetzt den letzten Teil noch nicht gesehen.
Das ist ja quasi... Also
die letzte Hälfte der fünften Staffel habe ich noch nicht gesehen.
Da haben sie es ja auch. Da sind sie in der Gegenwart und dann sind sie in den 90ern, wo die alle jung sind. Dabei, das wird mit einem Film nicht einfach so funktionieren, in mehreren Filmen das durchzuziehen. Aber ja, vielleicht ist das nicht so eine gute Idee. Lassen wir das.
Aber ich mal, was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, mach einfach Standalone-Film.
Ja.
Es gab bei Bond immer nur einen roten Faden, das war der Tod von Tracy und that's it. Ja. Ja. Dann hat man halt mit George Lazenby versucht, ja, das soll schon der gleiche Charakter sein, weil er da diese Flashback-kurze Geschichte hat und so, und dann mit Roger Moore, dann hat er dann auch immer ein bisschen emotional reagiert, wenn er auf den Tod seiner Frau angesprochen wurde. Aber das war's, ja. Ja, von daher, das war auch nie der Anspruch an dieses blöde Franchise. Erzähl mir einfach 2 Stunden lang eine nette Agentengeschichte mit ein bisschen Campiness drin, ja.
Aber das ist das, so. Also das moderne Bond-Franchise ist für mich Mission Impossible. Ja, Mission Impossible macht genau das. Macht genau das, was Bond hätte sein müssen.
Genau, richtig, ja. Genau. Es setzt neue Maßstäbe an die Action, setzt neue Maßstäbe an die Stunts und so weiter. Und ja, exakt.
Das und jeder Film wird, ich habe selten ein Franchise erlebt, der es in jedem Film immer besser wird.
Ja, ja.
Und ich freue mich,
der letzte war, ging mir ein bisschen runter.
Ich fand den, also im Kino habe ich den gesehen, hast du den auch im Kino gesehen?
Ja, wir waren in einem, waren wir zusammen in der Pressevorführung, Phantom Protocol oder so. Ja. Wo er mit dem Motorrad über das Cliff springt, der Ethan Hunt. Da, wo die am Ende dann im Nepal sind oder irgendwie so ein
Kram. Mit der KI.
Ja, kann sein.
Ja. Also
wo er sich mit Henry Cavill auf dem Klo kloppt.
Ah nee, das ist der davor gewesen.
Das war der davor.
Okay. Und der danach, jetzt mit der KI, alle haben eine KI drin.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Der ist der Wahnsinn.
Okay.
Und das meine ich.
Dieser Rogue Nation oder
ja,
was?
Also, ja, genau, die haben.
Oder Rogue Protocol.
Nee, Final Reckoning.
Okay, den habe ich noch nicht
gesehen. Oder The Reckoning und der nächste ist Final Reckoning. Die haben auch eine lose Story, die das Ganze verbindet. Mhm. Aber das zentrale Element ist, wie bei Bond, ist es Ethan Hunt.
Ja.
Das Team kann wechseln. Mittlerweile haben sie ihr Core-Team, was auch immer wieder bleibt. Man hat auch Miss Moneypenny und so solche Sachen mit drin. Aber letztendlich kann jede Story, jede Geschichte was Eigenes erzählen und haben auch einen ganz eigenen Ansatz. Für einen Bond müsste man es natürlich anders machen. Ja. Aber das ist für mich das moderne Bond-Franchise, wo jeder Film auch einzeln geguckt werden kann, trotzdem ein paar verbindende Elemente hat und dann Spaß macht. Aber ich glaube, bei Bond ist es gerade auch nicht nur ein Problem, dass sie Probleme haben, Bond selber zu finden. Ich meine, das ist irgendeine rechte Geschichte, dass das Bond Estate und die jetzt mal... Amazon hat doch Bond gekauft, ne? Er hat doch MGM gekauft.
Ja, irgendwie sowas.
Und ist in der Bond-Geschichte. Und ich meine, die Barbara Broccoli, oder wie sie heißt, die sind jetzt völlig in Clinch miteinander.
Ja,
die kommen gar nicht mehr klar.
Genau, also da clashen, glaube ich, so wie ich das mitgekriegt habe, clashen so diese Ansprüche. Heute sagt man ja despektierlich DIY-Ansprüche von Amazon, ja, mit den Ansprüchen von Ion und so weiter gegeneinander. Das passt irgendwie alles nicht. Und auch dieses Road to a Million oder was da war, das ganz ehrlich, da habe ich nicht mal reingeguckt, ja. Weil das sind so Sachen, es gibt Charakter, über die will ich ja gar nicht mehr wissen. Lass es so, wie es ist, ja. Das funktioniert. Ich brauche keine Tiefe da drin. Das funktioniert auch meistens nicht, wenn ich Leute habe. Deswegen zurück zum Star Trek. Ja, ich bin da bei dir, lass es liegen. Und dann komm mit was wirklich anderem raus. Und was wirklich anderes muss ja nicht zwangsläufig eine andere Zeit, also Ebene sein. Ich hätte mal Spaß, in diese Lost Era zu gehen, also zwischen Undiscovered Country und TNG. Da hätte ich mal Bock drauf. Von mir aus geh auch diese 900 Jahre in die Zukunft. Dann aber bitte etwas erzählen, was interessant ist, nämlich zum Beispiel den Wiederaufbau der Föderation. Das könnte ich mir interessant vorstellen, muss nicht, könnte, ja. Aber dann geh einfach irgendwie 50 Jahre nach Picard, reicht völlig aus, ja. Und dann erzähle entweder Play it safe und mach einfach the next generation. Also wir machen nochmal ein Raumschiff, das heißt Enterprise, das fliegt irgendwo hin. Kann funktionieren, muss nicht, kann funktionieren. Oder lass dir dann doch mal, komm mit einem Film raus, zum Beispiel, der aber dann wirklich ganz anderes Genre ist und wo du einen Regisseur dran lässt, nimm Tarantino. Lass Tarantino endlich.
Der will ja nicht mehr machen.
Ich weiß, ja. Wo du halt jemanden ranlässt, der dann plötzlich ein Spy-Krimi draus macht. Und zwar einen richtigen.
Ja.
Ohne Raumschlacht am Ende, ja. Oder nur eine kleine oder so, ja. Wo das nicht dann zum und keine Fistfights und keine Ahnung was, sondern wirklich irgendwie mal was ganz anderes. Oder schnapp dir von mir aus irgendwie die Romulaner oder ganz geil fände ich ja Cardassianer und erzähle anhand des faschistoiden Systems der Cardassianer, was ja bei DS9 auch immer so angedeutet wurde, erzähl doch da mal eine Widerstandsgeschichte.
Ja.
Geil.
Und wichtige dabei ist, schmeiß nicht 200 Millionen da rein in den Film.
Ja, genau.
Gib den, ich weiß nicht was heute, gib den 80 Millionen, gib den 80, 90 Millionen für sowas. Gib den irgendwas, wo die begrenzt sind, ja, wo die nicht viel mitmachen können. Wir gucken gerade zu Hause nochmal Daredevil durch.
Mhm. Die Marvel-Sachen.
Ja, die Marvel-Sachen.
Als Vorbereitung für Daredevil Born Again.
In der Tat. Ich habe nachgeschaut, was so eine Staffel Daredevil an Budget hatte. Mit 13 Episoden waren die bei, glaube ich, 80 Millionen oder 90 Millionen oder sowas. Keine in der Ahnung. Richtung.
Okay.
Jedenfalls nicht viel. Oder sogar noch weniger. Die hatten nur 2, 3, 4 Millionen pro Folge. Und die hatten dementsprechend auch nicht das Bedürfnis, alles voll mit Greenscreen-Action-Aufnahmen zu machen, wo ein Backplate eine tolle Stadt zeigen muss. Die sind auf Nahaufnahmen gegangen. Mhm. Die sind auf schönen Kammerspielchen in die Richtung gegangen. Die haben sich mit den Charakteren beschäftigt. Und ja, es ist so ein Noir-Ding. Und wo dann auch die ganzen Leute nur am Rummeckern sind und so introspektiv unterwegs sind. Aber das fand ich gut. Wenn man heute die MCU-Serien schaut, die voll sind, wo jeder in der zweiten Folge rumfliegen muss oder eine große Explosion stattfinden muss. Das war da nicht. Die haben das einzeln gestreut. Auch wie wir es bei Star Trek und Co. kennen. Und die haben sich fokussiert auf das Narrativ, auf eine Bildgestaltung, auf dass es nicht flach aussieht wie im MCU überall, sondern dass man selbst in der Dunkelheit extrem Kontraste hat mit einer Farbigkeit und einem Fokus auf die Charaktere. Und diese Einschränkungen braucht Star Trek. Du gib denen nicht die Möglichkeit, ein geiles Brückenset zu bauen, was dann noch Digital Extensions bis zum geht nicht mehr hat.
Und Flammenwerfer.
Und Flammenwerfer. Und du musst nicht 10 Sekunden in 10 verschiedenen Einstellungen das Schiff zeigen, sondern hast dann mal vielleicht trotzdem einen Moment, wo die Leute wieder die Action beschreiben.
Ja.
Ne? Du kannst das alles doch zurücknehmen. Du brauchst nicht viel auszugeben, um ein gutes Produkt zu machen. Und das braucht Star Trek meiner Meinung nach auch. Wir müssen nicht eine Weltraumoper daraus machen. Wir können ein Weltraumkammerspiel daraus machen.
Ich überlege auch, bleiben wir mal bei den Action, bei der, wo du es gerade eben gesagt hast, als du gesagt hast, hier muss das Schiff nicht immer dauernd von außen zeigen und so weiter. Weißt du noch, wie langsam und gemächlich die Raumschlachten bei TNG abgelaufen sind?
Yeah.
Ja. Was ja eigentlich ja im Grunde genommen nur für den Zuschauer so eine Visualisierung war, denn wenn du dir die Entfernungen, die dann immer durchgegeben wurden von Worf und so, dann waren die ja 100.000 Kilometer weg oder so. Ja. Und dann sagen wir so, ja, okay. Weiß ich nicht, das ist vielleicht ein bisschen zu weit. Vielleicht ist es sogar super realistisch, keine Ahnung. Ja. Vielleicht würde es so ablaufen. Das war, ich meine, klar, warum soll es nicht? Der Beamstrahl, warum soll der nicht? Keine Ahnung. Der Torpedo ist so schnell, ja, mit fast Lichtgeschwindigkeit, keine Ahnung was.
Dass Laser ist direkt da.
Genau, der Laser ist mehr oder weniger direkt da. Klar, warum soll das nicht schon bei Hunderttausenden von Kilometern angefangen werden zu ballern? Klar.
Kannst du nur nicht schießt ja heute eine Ameise auf eine andere Ameise und ein kleiner Strahl.
Aber du schießt ja heute auch schon auf hunderte Kilometer und kriegst als Artillerist sofort die Gegenantwort, weil dich das Geschoss, was in der Luft ist, schon geortet wird und sich die gegnerische Artillerie schon drauf einstellt und so weiter. Ja? Also von daher sind ja die Gefechte heute schon auf hunderte von Kilometern, wenn es jetzt nicht gerade in Nahkampf geht. Das hat ja DS9 dann so ein bisschen ausgebrochen. Und trotzdem fand ich, dass die Schlachten bei DS9 immer noch nachvollziehbarer waren, weil auch die Schiffdesigns einfach viel zu sehr sich unterschieden haben, was wunderbar ist. Du wusstest immer sofort genau, wer ist. Wenn du dir das stattdessen in der zweiten Staffel bei Discovery die Schlacht da gegen Control und gegen wen kämpfen die noch? Nur gegen Control?
Na.
Ja. Da geht so viel durcheinander, dass du dem ja gar nicht mehr folgen kannst, ja.
Sollte ja auch sicherlich das Chaos von so einem Krieg widerspiegeln. Aber DS9 ist das perfekte Beispiel. Man hat's langsam aufgebaut und dann kam es war die erste große Schlacht gegen das Dominion. Die Föderation. Ja,
die erste große Schlacht war Way of the Warrior, als die Klingonen DS9 angreifen, weil sie glauben, dass es vom Dominion besetzt ist, als Worf auf die Station kommt.
Okay.
War die erste große Schlacht mit richtig viel Budget bei DS9.
Ja, okay, aber ich glaube, ich gehe an die erste richtige Dominion-Schlacht hin, wo die auch völlig zerstört werden.
Ja.
Und wo die, wie heißt das Schiff nochmal? Das neue aus, das ist wie ein
Defiant.
Defiant, ja. Genau. Es gibt ja so viele Defiants bei Star Trek. Wo dann die Defiant erste Mal mit dabei war. Ich meine, die Schlacht war das. ich erinnere mich daran zurück, als ich das erste Mal gesehen habe und wo ich es dann in der Wiederholung gesehen habe. Das war plötzlich episch. Das hat sich angefühlt, als wäre es eine richtig krasse Weltraumschlacht, weil du auch was aufgebaut hast. Du musst es nicht direkt den Star Wars Fight haben, wo Millionen von Schiffe miteinander kämpfen, aber du hast eine Entwicklung nach oben. Wenn du nur kleine Sachen zeigst und dann plötzlich eine Armada kommt, lasse sie aus 30 gegen 30 Schiffen nur bestehen, dass man nur das Gefühl hat, man sieht diese 30 Schiffe. Und dann ist das ein ganz anderer emotionaler Impact, als wenn man in jedem Staffelfinale 100 Schiffe gegen 100 Schiffe spielen lässt.
Ja. So, das war eigentlich jetzt eher unser Test, ja, aber das ist ja nicht schlimm. Wir haben euch ja gesagt, wir wollen uns ein bisschen was Neues ausprobieren. Das hier ist ein Teil davon, nur ein kleiner Teil. Und da wird noch viel, viel mehr kommen. Seid gespannt. Das ist noch mal so ein kleiner Nachklapp zu unseren Gedanken zum aktuellen Stand des Franchises. Wenn ihr da auch Feedback dazu habt, dann info@nerdizismus.de oder 01525 964 7709.
In der Tat.
Fantastisch. Gut. In diesem Sinne, macht Idiot. Bis dann. Tschö.
Ciao.